drei, vier. Ja, herzlich willkommen zu eine Stunde Blockflötenmusik in D-Radio Wissen. Ich bin Tom Westerholt und ich wollte mit euch gerne in der kommenden Stunde einfach alle Weihnachtslieder nochmal durchgehen, damit ihr morgen Abend unterm Weihnachtsbaum nicht vollkommen aufgeschmissen seid. Es geht weiter mit dem nächsten. Oder wir könnten auch wahlweise machen. Also wahlweise das oder wir machen das hier.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ist vielleicht die bessere Alternative zu eine Stunde Blockflötenmusik. Ich habe gedacht, so einen Tag kurz vor Weihnachten könnte man ja mal das ein oder andere Weihnachtslied gemeinsam mit euch üben. Oder, wie gesagt, wir gucken stattdessen zurück auf das Filmjahr 2014. Es ist ja fast rum. Wir haben nur noch diesen Donnerstag und nächsten Donnerstag. Dann ist schon alles vorbei mit 2014 aus Kinosicht. Deshalb heute der große Jahresrückblick in eine Stunde Film. Wir gucken auf die 30 interessantesten Filme des Jahres, auf die größten Erfolge, auf die größten Niederlagen, die das Kinojahr zu bieten hatte, überraschende Filme, die uns begeistert haben und ebenso groß angekündigte, die uns maßlos enttäuscht haben. Wir gucken natürlich auch, was war serienmäßig los in diesem Jahr 2014. Netflix ist an den Start gegangen im September, das sicherlich serienmäßig eins der großen Highlights in diesem Jahr. Dann schauen wir zurück auf Interviews, auf Gespräche, die wir in 2014 geführt haben. Ich war mit euch unterwegs, ich war mit euch in Cannes an der Croisette beim Filmfestival, ich war mit euch auf dem Deutschen Filmpreis 2014, habe das ganze Jahr über viele Filmemacher, Schauspieler, Regisseure getroffen und mit denen gesprochen, auch davon heute nochmal die Highlights in der Sendung. Das alles bis 21 Uhr, schön, dass ihr dabei seid und die Blockflöte ist versprochen, die lasse ich jetzt beiseite.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Schönen Dienstagabend an diesem 23.12.2014, einen Tag vor Heiligabend. Und ich habe mir gedacht, bevor morgen die Feierei und die Völlerei losgeht, stelle ich mich noch kurz der sportlichen Herausforderung, über ungefähr 30 Filme etwas zu sagen, ohne mir irgendwas aufgeschrieben zu haben. Die Filme des Jahres 2014. Ich habe mir gedacht, wenn ich mich daran erinnern kann, an die Filme, dann muss tatsächlich irgendwas hängen geblieben sein. Wenn ich mich an irgendwas nicht erinnern kann, dann fliegt es einfach an Ort und Stelle raus. 9.01.2014, All is Lost.
Hier ist die Virginia Jean mit einem SOS-Ruf. Over.
Robert Redford ganz alleine, gefangen auf seinem eigenen Segelboot, mitten auf dem Meer, das Boot leckgeschlagen, die Technik außer Kraft gesetzt. Ein Mann, ein Film, keine weiteren Schauspieler und Robert Redford wirklich im positivsten Sinne im Ausnahmezustand. War ein toller Film. 12 Years a Slave ist eine Woche später gestartet, am 16.01. Das war diese wahnsinnig harte Sklavereigeschichte, die dem Schauspieler Chiwetel Ejiofor, den musste ich mir merken, weil der später auch bei den Oscars eine Rolle gespielt hat, nämlich besagte Nominierung eingebracht hat, auch am 16.01. gestartet ist, Wolf of Wall Street. Leonardo DiCaprio als Wall Street High nach einer wahren Geschichte, der so viel Kohle macht, dass er sie zu allen Fenstern rausschmeißen kann, selbst beim Essen.
Jordi, sieh dir das an!
Was?
Siehst du? $26,000!
Ich hatte Beilagen bestellt.
Beilagen? Beilagen? $26,000 ja. Für Beilagen? Was für Beilagen? Können die Krebs heilen?
Ja, die Beilagen können Krebs heilen, das war das Problem. Deshalb waren sie ja so teuer.
Auch eine Oscar-Nominierung für Leonardo DiCaprio für The The Wolf of Wall Street. Es ging weiter mit einem tollen Film, Dallas Buyers Club, am 6.2. Dafür war Matthew McConaughey nicht nur Oscar nominiert, so wie sein Co-Darsteller Jared Leto. Die beiden haben tatsächlich auch die Oscars gewonnen für bester Hauptdarsteller und bester Nebendarsteller. Dallas Buyers Club, die Geschichte eines ehemals total macho-mäßigen Rodeo-Cowboys, der dann an AIDS erkrankt, an dieser, wie es damals noch in den 80er Jahren hieß, Schwulenseuche, sich damit überhaupt nicht abfinden will, bis er keine andere Chance mehr hat und dann auf eigene Faust anderen AIDS-Kranken ebenfalls hilft, sie mit Medikamenten versorgt, die er auf dem Schwarzmarkt in Mexiko einkauft. Sehr guter Film. Dann hatten wir am 6.3. Grand Budapest Hotel, ein Film von Wes Anderson in der Hauptrolle mit Ralph Fiennes als sehr kauzigem Hotelportier, der plötzlich vor einer bösen Anklage steht.
Auf Befehl des Polizeikommissars der Provinz Zubrowka verhafte ich Sie hiermit wegen Mordes an Madame Céline Villeneuve de Goff und Taxis.
Ich wusste, da war etwas faul. Keiner hat uns die Todesursache gesagt. Sie wurde ermordet.
Ralph Fiennes in dem Fall festgenommen von Edward Norton, der in diesem putzigen, ausgedachten Alpenort, wo diese ganze Geschichte spielt, einen Polizeikommissar darstellt. Auch das einer der wirklich tollen Filme 2014 gewesen. Dann hatten wir Her. Ende März, Her mit Joaquin Phoenix, eine Geschichte über einen Mann, der für andere Leute Liebesbriefe schreibt am Computer, die irgendwie personalisiert sind und sich dann in die Computerstimme, die weibliche Computerstimme seines Betriebsprogrammes verliebt. Wir hatten als nächstes im Juni Boyhood, diesen fantastischen Film von Richard Linklater, über 12 Jahre gefilmt, erinnert ihr euch auch dran, Boyhood, der die Geschichte eines Jungen erzählt zwischen dessen 6. und ungefähr 18. Lebensjahr, wirklich über reale 12 Jahre gedreht. Richard Linklater werden wir definitiv, ist zumindest meine Ansicht, wiedersehen, auch bei den Oscars. Bin mir sicher, dass er eine Nominierung für diesen Film bekommt als bester Regisseur. 19.06. kam ein Film in die Kinos, der hieß No Turning Back. Im Original hieß er Lock. Ein Film, da sehen wir wieder das gleiche Prinzip wie beim ersten Film des Jahres, All is Lost. Denn auch bei No Turning Back, ein Schauspieler, ein Film, kein anderer zu sehen. Dieser eine war im Juni in No Turning Back. Tom Hardy, der als leitender Ingenieur einer Baustelle in sein Auto einsteigt, aber anstatt nach Hause zu fahren, abbiegt und woanders hinfährt. Wir wissen lange Zeit nicht, wo er hin will, was das soll. Wir hören ihn nur und sehen ihn nur am Autotelefon, wie er alles Mögliche, was er eigentlich geplant hatte, absagt.
Ich kann nicht auf der Baustelle sein und die Betonage überwachen.
Ich lese dir was vor. Die Geschäftsleitung hat gerade bestätigt, dass es sich um die größte europäische Einzelbetonage außerhalb militärischer und nuklearer Projekte handelt. Du bist für das Ganze verantwortlich, aber hast mit 10 Stunden Vorlauf beschlossen, dass du nicht dabei sein wirst.
Donald vertritt mich und er ist ein guter Mann.
Ivan sagt alles ab, nicht nur beruflich, auch privat, ruft bei seiner Frau an und sagt, ich werde heute Abend nicht nach Hause kommen. Erst im Lauf des Films erfahren wir, warum dieser Mann diese Entscheidung trifft, sein ganzes Leben umkrempelt und sehen dabei nur ihn in seinem Auto 90 Minuten lang und trotzdem Hölle spannend. Auch ein Film, den ihr vielleicht über die Feiertage, wenn ihr ihn bisher nicht gesehen habt, besser mal nachholt, bevor ihr ihn vollständig verpasst. Wir hatten am 28.08. den Film Can a Song Save Your Life? Keira Knightley und Mark Ruffalo als Musikerin und Musikproduzent, die sich zufällig in New York kennenlernen und aus einer verschüchterten kleinen Singer-Songwriterin, in dem Fall Keira Knightley, versuchen, einen Megastar zu machen. Was sie nicht will, was er, der Produzent, aber will, denn er ist ziemlich am Arsch und braucht dringend einen neuen Star. Auch das ein toller Film. 6.11., wir sind schon im November und da war das hier.
Die Generation ihrer Tochter ist die letzte, die auf der Erde überlebt. Sie sind der beste Pilot, den wir je hatten. Gehen Sie da raus und retten Sie die Welt.
Dieser Auftrag ging an Matthew McConaughey in dem Film Interstellar, in dem er mit einer Rakete ins Weltall reisen sollte, um dort eine neue Heimat für die Menschheit zu finden. Alles Sehr Science-Fiction, es sollte durch ein Wurmloch in der Nähe des Saturn geflogen werden, angeblich ein Weg in eine andere Dimension, um dort nach einer neuen Heimat für die Menschheit zu suchen. Sehr, sehr guter Film von Christopher Nolan, von dem wissen wir ja beispielsweise aus Filmen wie Inception, dass er gerne mal Raum und Zeit und die Realität so sehr verbiegt, dass was Spannendes am Ende dabei rauskommt, ist ihm auch in diesem Fall gelungen. Und last but not least, zumindest für dieses erste Mal hier, Nightcrawler, 13.11., ein Film, den wir auch bei den Oscars wiedersehen werden, höchstwahrscheinlich in Form von Hauptdarsteller Jake Gyllenhaal, der nämlich auf großartigste Art und Weise einen Reporter spielt, der so eine Art Tatort-Paparazzi ist, der also früh in der Nacht schon unterwegs ist zu diversen Tatorten, um dort frisch stattgefunden habende Unfälle zu filmen, Einbrüche zu filmen, Überfälle zu filmen und sie dann an die News zu verkaufen im amerikanischen Lokalfernsehen.
Die beste und klarste Art, Ihnen vor Augen zu führen, Lou, in welchem Geist wir hier Nachrichten machen, ist, sich den Aufmacher als eine schreiende Frau vorzustellen, die mit durchschnittener Kehle die Straße runterläuft.
Ich verstehe. Ich habe eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Sie werden mich bald wiedersehen.
Also Nightcrawler, auch ein Film, der ganz groß war in diesem Jahr. Im einen oder anderen Kino wird er sicherlich im Augenblick auch noch laufen. Wie gesagt, erst Mitte November gestartet. Könnt ihr noch reingehen. Und dann hatten wir natürlich noch, nicht zu vergessen, den Anfang vom Ende im Fall von Tribute von Panem, Mockingjay Teil 1 und das absolute Finale einer Legende, den dritten Teil vom Hobbit, die Schlacht der Fünf Heere. Jetzt ja erst seit kurzem, seit gerade mal knapp 2 Wochen im Kino. Und nachdem wir eben lobende Worte gefunden und ausgesucht haben für Filme in diesem Jahr 2014, die uns gut gefallen haben, gibt es jetzt meinen ganz persönlichen Abriss des Jahres, die Abrechnung mit allem, was in diesem Jahr so scheiße war, dass einem beinahe die Augen geblutet hätten. Auch hier eine kurze Zusammenfassung. Anfang des Jahres im Januar gleich der erste Totalausfall, I, Frankenstein. Ein Film, bei dem ich bis jetzt nicht ganz verstanden habe, was der überhaupt im Kino zu suchen hatte. Die merkwürdigste Geschichte von Vampiren, die man sich überhaupt vorstellen kann. Zusammengetragener Schwachsinn. Eine Geschichte, die im Heute spielt, aber mit Vampiren, die eine Kirche beschützen seit vielen Hunderten von Jahren schon. Und diesen Vampiren will jetzt irgendwer den Gar ausmachen. Und das war wirklich ganz, ganz schrecklich. Der nächste große Reinfall war Monuments Man. Was erlaube George Clooney? Eine Truppe von US-Soldaten soll von den Nazis gestohlene Kunstschätze wieder zurückerobern. Das Ding hat George Clooney hier in Berlin gedreht. Dadurch ist der Film aber auch nicht besser geworden. Leider. Viele Stars waren dabei, wie Matt Damon und John Goodman beispielsweise. Trotzdem, diese Truppe von halblustigen, aber auch wirklich nur halblustigen Pseudo-Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg Nazi-geraubte Kunstschätze zurück an die jeweiligen Besitzer bringen sollen, hat leider auch überhaupt nicht funktioniert. Ebenfalls im Februar Nymphomaniac, der Versuch von Lars von Trier, so eine Art Sadomaso-Porno auf die Leinwand zu bringen, sollte wahnsinnig skandalös sein, war aber von der Geschichte her einfach nur irgendwie krude und darauf ausgelegt, möglichst Charlotte Gainsbourg darzustellen als eine Frau, die sich gerne von Männern verdreschen lässt. Ein totaler Schwachsinn. Ähnliches ist uns passiert im April mit Transcendence. Das war dieses Ding mit Johnny Depp, wenn ihr euch vielleicht erinnert. Johnny Depp als aus dem Computer zurückgekrabbeltes Bewusstsein, das mehr oder weniger die Weltherrschaft an sich reißen will, forciert von der ehemaligen Frau des Wissenschaftlers, den er gespielt hat. Auch das so ein ganz furchtbares Ding, wo man höchstens noch sagen könnte, naja, ganz gute Idee, aber letzten Endes die Umsetzung furchtbar. Sin City 2 ist so ein ähnliches Ding, ich rege mich auf, Sin City 2 ist so ein ähnliches Ding gewesen wie auch 300, Rise of an Empire. Das Original damals Sin City war was ganz Besonderes, diese Optik, diese Comic-Optik, die Robert Rodriguez da ins Leben gerufen hatte, die war ganz besonders, die Story war damals sehr stimmig und auch wenn der Film wahnsinnig brutal war, auch visuell in der Darstellung sehr brutal war, war es ein Meisterwerk. Jetzt viele Jahre, 7, 8 Jahre später nach dem Original Sin City 2, auch das, ja, müder Abklatsch vom ersten Teil und damit eine große Enttäuschung in diesem Kino. Kinojahr, wie auch Last but not least, auch den Film darf ich hier nicht unerwähnt lassen, Teenage Mutant Ninja Turtles. Der merkwürdige Versuch, die ehemaligen Comic-Helden wieder auf die Leinwand zu zaubern in einem Realfilm, noch dazu mit der großen Fehlentscheidung, Megan Fox die Hauptrolle in dem Film spielen zu lassen, was sie einfach nicht kann, dazu fehlen ihr Talent und außerdem auch noch Talent und man könnte sogar sagen, dass sie dafür einfach ein kleines bisschen zu wenig Talent hat. Auch das eine der großen Enttäuschungen im Kinojahr 2014. So. Es war am 26.02.2014, Ende Februar, als es die allererste Sendung Eine Stunde Film hier in D-Radio Wissen gab. Das ist nun mittlerweile auch schon so ungefähr 10 Monate her und wir nutzen die Zeit am Tag vor Heiligabend mal zurückzugucken auf dieses Film-, Kino- und Serienjahr 2014. Versuche das mit euch der Reihe nach chronologisch durchzugehen, damit wir alle nicht durcheinander kommen. Wir haben eben schon über die Top- und die Flop-Filme des Jahres gesprochen. Als nächstes möchte ich mit euch gucken auf, wen haben wir eigentlich alles getroffen in diesem Jahr. Katja Riemann habe ich getroffen. Anfang Mai, kurz vor dem Deutschen Filmpreis, auf dem ich ja auch mit euch zusammen war und habe mit Katja Riemann mal drüber gesprochen, über dieses ganze merkwürdige Preisverleihungsding, das da stattfindet, denn mittlerweile ist es ja in Deutschland bei der Deutschen Filmakademie ganz ähnlich wie bei der Academy in Amerika, also bei der Oscarverleihung. Das heißt, im Endeffekt vergeben sich die Mitglieder der Akademie die Preise selbst. Jeder kann sich die Filme angucken, die nominiert sind und dann kann man seine Stimme abgeben. Und darüber habe ich mit Katja Riemann gesprochen und Interessantes von ihr erfahren.
Dies ist ja jetzt eine Komödie. Fuck you, Goethe. Und wir haben 5 Nominierungen.
Ja.
Wir haben sogar eine Nominierung für besten Film.
Richtig.
Das ist ziemlich krass irgendwie. Mhm. Also das ist natürlich dann vielleicht auch so ein Fuck you ins Gesicht von anderen Leuten oder so. Da kann man aber sehen, dass die Akademie schon auch dazu in der Lage ist. Und die Akademie sind ja wir alle, wie du weißt.
Klar.
Also 1500 Leute. Und da ist natürlich die Frage, wie genau nimmt da jeder seine Aufgabe, die sich diese ganzen Filme auch anzugucken. Ich bin jetzt relativ amtlich, muss ich sagen. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass alle 1500 Leute Fuck you Goethe gesehen haben.
Mit Sicherheit sogar.
Vielleicht. Und ich weiß es, das habe ich deiner Kollegin von auch schon gesagt, dass ich weiß es also aus eigener Erfahrung von vorhergehenden Jahren, wo ich auch meine Filme in dieser Kiste waren und hinterher Kollegen kamen und sich wunderten, dass ich keinen Filmpreis gekriegt hatte. Ich hatte mich auch gewundert. Und bei Relativitätstheorie zum Beispiel. Und sie sagten dann, ey, der ist ja so geil. Und warum hast du den? Ich sag, weil du ihn nicht gewählt hast, du Arschloch. Weil du den Film erst jetzt geguckt hast und nicht vor einem halben Jahr.
Sehr lustiges Treffen war das mit Katja Riemann eine Woche vor dem Deutschen Filmpreis, wo wir darüber geredet haben, natürlich da auch über Fuck You Goethe, der ja 2013 der erfolgreichste Film im deutschen Kino war mit über 7 Millionen Zuschauern. 5-mal nominiert, hatte Katja Riemann nochmal selbst gesagt. Am Ende haben sie dann doch nur einen Preis gekriegt, nämlich den Publikumspreis. Wir sind mittlerweile angekommen im Mai, sind beim Deutschen Filmpreis. Da war ich mit euch und für euch unterwegs am 9. Mai dieses Jahres und habe nicht nur der Preisverleihung beigewohnt und habe nicht nur vorher den roten Teppich abgegrast mit all den Nominierten, sondern war ja auch hinterher auf der Aftershow-Party noch mit dem Mikrofon unterwegs. Auch da möchte ich euch in unserem Rückblick noch einmal mit hin zurücknehmen. Die Aftershow-Party des Deutschen Filmpreises 2014 mit 2 Schauspielern, mit denen ich an dem Abend großen Spaß hatte, nämlich mit, hört doch selber.
Justus von Donani auf der Aftershow-Party vom Deutschen Filmpreis. Sie sind ja auch jemand, der locker wirklich beides kann, der sowohl lustig kann als auch ernst kann. Und immer wieder haben wir beim Filmpreis so ein bisschen dieses Ding, die Komödie hängt so dem Drama ein bisschen hinterher. Jetzt hat man dieses Jahr versucht, mit Fuck You Goethe so ein bisschen irgendwie einen prominenten, wahnsinnig erfolgreich gelaufenen Film zu platzieren. Letztendlich von Seiten der Akademie gewonnen hat er nichts. Woran liegt denn das?
Oh, das kann ich gar nicht so im Detail wirklich sagen. Ich weiß es nicht genau, woran das wirklich liegt. Die anderen Filme waren auch sehr stark. Da waren sehr starke erzählerische Momente, sehr starke schauspielerische, kameratechnisch. Also das kann ich nicht wirklich sagen. Ich weiß nur, dass der Fuck You Goethe eindeutig unter die 6 besten Filme gehört. Das fand ich auch. Und ich habe ihm alles Glück gewünscht. muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde mit dem Publikumspreis, also mit dem Preis, dafür ist es auch schon eine tolle Auszeichnung und ein super Moment. Was nun wirklich daran gelegen ist, kann ich nicht sagen, weiß ich leider nicht.
Was man so ein bisschen merkt, finde ich im Laufe der letzten Jahre, auch heute Abend wieder ganz deutlich, die Verleihung an sich wird einfach, hat man das Gefühl, von Jahr zu Jahr deutlich unterhaltsamer, es wird lockerer, es werden irgendwie auch mehr Gags eingebaut, die Präsentationen werden lustiger. Das ist doch eigentlich auch sagen wir mal, nicht überfällig, aber allerhöchste Zeit wird, oder?
Ja, was mir heute gefallen hat, war nicht nur, dass es interessant, locker, lustig und so, sie war kurzweiliger. Manchmal sitzt man auf seinem Popo, bis man das Gefühl hat, dass man Schwielen hat. Und heute war es, fand ich jedenfalls, kurzweilig und ging flott über die Bühne. Und das gehört sich so. Finde ich gut.
Vielen Dank und einen ganz schönen Abend noch.
Gleichfalls.
Heike Mackert, schönen guten Abend. Merkt ihr das auch als Schauspieler, dass da auch dann gedreht wird, das ein bisschen unterhaltsamer zu machen alles?
Ja, das kann nicht schaden, weil es sind immerhin 3 Stunden und es ist ganz schön, wenn man mal schmunzeln kann oder das plötzlich einfach mal so ins Zwerchfeld einschießt. Und das tat für mich auch gleich so das Opening mit Jan Josef, der so gegen die verschiedenen Filme gegengeschnitten wurde und so. Das fand ich schon ganz gelungen und ich finde, dass wir jetzt schon ganz oft gehört haben, was so toll an Maske ist oder was so toll an Kostüm ist oder was so toll am Setdesign ist, das weiß man ja. Da muss man halt irgendwie einen anderen Zugang finden und ich finde das ganz gut.
Heike Makatsch und Justus von Donani waren 2 der Schauspieler, die ich da auf der Aftershow-Party noch getroffen habe, neben vielen anderen. Manchmal habe ich ja das große Glück und darf für unsere Sendung in der Weltgeschichte rumreisen und darf Filmemacher treffen. Schauspieler, Regisseure, Menschen, die uns diese ganze Unterhaltung auf die großen Leinwände zaubern. Und manchmal sind dann einfach Interviews dabei mit Leuten, wo man schon im Vorfeld denkt, wow, das ist wirklich was Besonderes, wenn man diese Art Schauspieler treffen darf. Ist mir auch in diesem Jahr mehrfach so gegangen. Ein wunderschöner Anlass heute Abend bei unserem Jahresrückblick, diese besonderen Momente nochmal wieder zurückzuholen. Einer davon war Ende März. Da bin ich nach London gereist, um Interviews zu machen zum Film The Return of the First Avenger. Das war der 2. Marvel-Superheldenfilm über Captain America und habe dort tatsächlich eins meiner ganz großen Filmidole getroffen, Samuel L. Jackson, den ich spätestens, seit ich zum ersten Mal den Film Pulp Fiction gesehen habe, wirklich sehr bewundere. Ein Mann, der so lange schon in Hollywood dabei ist und bei dem ich die Gelegenheit beim Schopf greifen musste, ihn zu fragen, in diesen vielen Jahren, die er schon in diesem ganzen Filmzirkus mitwirkt, was hat sich eigentlich aus seiner Sicht am allermeisten für ihn verändert?
Change for me. I guess I'm able to make choices that I wasn't able to make before when I was going to auditions. The film process or the kind of people that make films have changed in a very interesting sort of way. When you're in a studio film, you know, you're doing a film for a corporation now. You know, studios used to be run by artists. Now they're run by corporations. When and if you want to work for an artist, you're going to find yourself in an independent film somewhere. Because they're not doing it by some formula. They're actually, you know, telling the story that's kind of heartfelt and that's meaningful to that particular filmmaker. And hopefully the crew standing around it gets involved in it in a certain way. It's not something that you come to do like a machine every day. You know, there's a formula for doing it, and there's a way we're going to do it, and we're going to do it for a price. You know, so that's changed in terms of who the big filmmakers are. The smaller filmmakers are still young people, or people who are committed to a particular cause or a story, or a genre of film that they like. You know, I mean, even the horror genre has changed in that particular way. And you know, film is not this mystical thing that it used to be. You know, it used to be, you know, making a movie was sort of a mystery, you know. How do you get here? How do you get the money? Or, you know, da da da. How do you get the cameras? How do you get this? I mean, people make movies all kinds of ways now, and the process itself is not such a mystery. You know, kids in elementary school make movies. I mean, they know how to edit. They know how to shoot. They know how to do all this stuff. So, and you know, film is the rarity. I mean, Quentin shoots on film, but most people now shoot digitally. So it's changed. It's a faster process. It's not as messy, and like I said, it's not as mysterious. The only mystery left now still is, how do you get the money?
Sicherlich eins der interessantesten Interviews der letzten Jahre, und Samuel L. Jackson ebenso sicherlich einer der coolsten Gesprächspartner, die man haben kann. Wir hatten ein kleines Hotelzimmer für dieses Interview. Ich auf einem Sessel, Samuel L. Jackson ins Sofa gefläzt, kann man nicht anderes sagen, mit dieser markenzeichenähnlichen umgedrehten lilanen Flatcap, die er gerne trägt. Und wie gesagt, ein so wahnsinnig cooler Typ, der so tierisch viel im Kopf hat und so viel schlaue Sachen zu erzählen weiß. Eins der absoluten Highlights dieses Jahres. Übertroffen vielleicht nur noch, damit will ich Samuel L. Jackson überhaupt nicht schmälern, aber in seiner Bedeutung vielleicht nur noch übertroffen von meinem Treffen im August mit Morgan Freeman. 77 Jahre alt ist der Mann mittlerweile. Eine absolute Hollywood-Legende, Oscar-Preisträger, ausgezeichnet mit beinahe jedem Filmpreis auf dieser Welt. Für den durfte ich nach New York reisen. Das war ziemlich abgefahren oder in dem Fall abgeflogen, weil ich für den ganzen Trip gerade mal 2,5 Tage Zeit hatte. Hingeflogen, 8 Stunden, zurückgeflogen, 8 Stunden für ein 6-minütiges Treffen mit Morgan Freeman, das sich absolut gelohnt hat. Das war ein Interview zu seinem Film Lucy, er zusammen mit Scarlett Johansson, ein Film über künstliche Intelligenz. Guter Film, falls ihr den nicht gesehen habt, könnt ihr auch gerne noch nachholen. Über die Feiertage kann man sich überall ausleihen. Aber dieses Treffen mit Morgan Freeman, der sich seit vielen Jahren schon mit tatsächlich sowas wie künstlicher Intelligenz und auch mit der Frage nach außerirdischem Leben beschäftigt und der auch eine Wissenschaftssendung im amerikanischen Fernsehen moderiert. Dieses Treffen, das hatte wirklich was sehr Außergewöhnliches. Der Mann hatte interessante Anekdoten zu erzählen, wie zum Beispiel diese hier, als er sich mal mit einem Physiker unterhalten hat über die Frage, wie verdammt normal ist das jetzt eigentlich mit dem Universum? Dehnt sich da was aus oder zieht sich da was zusammen? Und das hat Morgan Freeman mir so erklärt.
I had an argument with a physicist once. I say, okay, so you say the universe is expanding. That means that there's a difference between the universe and space. No. It's one thing. See, space and the universe, that's all there is, just that one thing. So, well, how can the universe be expanding if there is no space? It has to expand into space. He said, no. Think of a balloon, all right? Fine. And so you put dots on the balloon, all over the balloon. And as you blow the balloon up, the dots move away from each other. See? They're expanding. I said, yeah, but the balloon's expanding into space. You can't expand into nothing.
Eine Frage, die Morgan Freeman umtreibt, seit er diese Unterhaltung mit dem Physiker hatte über die Frage, ja, wohin expandiert das Universum denn, wenn da drumherum nichts ist, wo es rein expandieren könnte. Es war sehr witzig, sich anzugucken, wie Morgan Freeman beim Erzählen allein schon fast aufs Neue den Verstand drüber verloren hätte, wie das jetzt verdammt nochmal alles mit dem Weltall eigentlich so funktioniert. Das war mein persönliches Highlight in diesem Jahr. Viele tolle Sachen, die dieser Mann erzählt hat, der so gütig daherkommt. Ich kann es gar nicht anders beschreiben, dem man gegenüber sitzt und aus dessen Augen ein so großes Maß an Zufriedenheit und Dankbarkeit strahlt für dieses Leben, das er bis jetzt leben durfte mit seinen 77 Jahren. Mein Highlight 2014. Eine Stunde Film in D-Radio Wissen ist die Sendung, die euch gerade aktuell aus euren Radiogeräten entgegenplärrt. Es ist der große Jahresrückblick 2014. Wir haben schon auf einige der Filme des Jahres geguckt heute. Wir haben uns erinnert an einige tolle Treffen, Interviews mit Schauspielern, Filmemachern aus diesem Jahr. Und ein Ereignis darf natürlich auch nicht unerwähnt bleiben. Und das ist der Start von Netflix, der im September hier bei uns über die Bühne gegangen ist. Netflix, dieses gigantische US-Streaming-Portal Video on Demand, wo es sowohl Filme zum Anschauen gibt, als auch Serien und darauf liegt ganz klar das Hauptaugenmerk von Netflix, die nicht nur Serien ausstrahlen, die irgendwo dann schon bei anderen Fernsehsendern gelaufen sind, sondern die sich vor allem dadurch einen Namen gemacht haben und nach wie vor machen, dass sie Serien selbst produzieren. Ich habe mit einem der Männer sprechen können, die genau dafür verantwortlich sind, nämlich dafür auszuwählen, was in Zukunft auf Netflix laufen soll, für welche Serien, für welche Projekte Geld ausgegeben wird und für welche nicht. Ted Sanderos heißt der Mann. Den habe ich getroffen und der hat mir genau darüber was erzählt, nämlich über diesen Aspekt von Netflix, die Serien tatsächlich auch selbst zu produzieren.
But by the way, we think it's great that people here have gotten the chance to see House of Cards before Netflix arrives, so you get some sense of how the quality of the original programming that we offer. When you see that when you start using Netflix and watching shows, you know, 2 and 3 episodes at a time, that you realize that these shows that were built for commercial television with commercial breaks and a lot of catching up inside the story. So when you're ever watching something, there's an assumption that a lot of the audience didn't see last week's show. So they're kind of recapping and recapping and recapping, and it's super repetitive. So what we were able to do with House of Cards was the first show that was actually built to be watched in multiple episodes on demand. So there's none of that. So at the end of the day, what you end up with is a lot more storytelling time, richer characters, more complex storylines that you can really get wrapped up in. And that's all enabled by our own production. And you'll see a lot more of it in the years to come.
Das ist das, wo Netflix viel drauf setzt, nämlich auf die gesamte Machart, wenn sie neue Serien produzieren, dass sie von vornherein sagen, wenn eine Staffel einer Serie fertig ist, dann stellen wir sie den Zuschauern gleich komplett zur Verfügung. Es gab einen Interviewtag zum Kickoff-Event, da konnte ich unter anderem auch noch mit Laura Prepon sprechen. Die kennen viele noch als Donna aus der Serie Die wilden 70er. Sie ist eine der Hauptdarstellerinnen in der sehr erfolgreichen Netflix-Serie Orange is the New Black. Und da habe ich auch mit ihr drüber gesprochen, nämlich über dieses Konzept, dieses angesprochene, eine Staffel abzudrehen und den Fans gleich die gesamte Staffel hinzuwerfen, damit man nicht von Woche zu Woche warten muss, und habe sie gefragt, wie sie das eigentlich als Schauspielerin findet.
One of the fears was, oh, are people, are you going to keep the audience's attention if everything comes out at once and you don't kind of drag it out? And I actually feel like it's been the opposite in the sense that, you know, they become like kind of like really, really into it, and they watch it over and over again, and then word of mouth is a huge thing.
Also auch die Schauspieler und Schauspielerinnen finden das eigentlich, ich habe mit mehreren gesprochen, ganz gut, dass man die Zuschauer nicht von Woche zu Woche auf die nächste Episode warten lässt, sondern auch aus Schauspielersicht finden es viele spannend, dass die Zuschauer gleich alles auf einmal haben, wenn sie wollen, eine ganze Staffel am Stück durchgucken können, auch wenn die wirklich gerade erst erschienen ist und sich jeder Zuschauer selbst sozusagen portionieren kann, wie viel von einer neuen Serie er am Stück gucken will und wann man sozusagen dann weiter guckt oder halt eben auch nicht. Also Netflix, auch eins der großen Events in diesem Jahr. Da sind wir gespannt, wie das 2015 weitergeht, ob Netflix die hohen Erwartungen, die man an den Streamingdienst stellen muss, ob sie die Erwartungen halten können oder ob das vielleicht doch dann irgendwann abflacht und die ersten Abonnenten sagen, ja gut, Meister habe ich jetzt gesehen, so stark ist es halt dann doch nicht. Wir werden das auch 2015 im Auge behalten. Und jetzt zum Ende der Sendung mache ich doch noch eine kleine Ausnahme, denn das hier hat mit einem Rückblick nichts zu tun. Es starten ja auch jetzt über Weihnachten, genau genommen übermorgen am 25. am ersten Feiertag starten neue Filme in den Kinos. Letzte Woche habe ich euch schon kurz was zu Exodus erzählt, der Bibelverfilmung der neuen von Ridley Scott mit Christian Bale in der Hauptrolle als Moses. Und einen habe ich mir aufgehoben noch für heute. Dieser Film ist etwas ganz Besonderes. Er heißt Die Entdeckung der Unendlichkeit. Im Original heißt er The Theory of Everything und es ist die Verfilmung der Biografie von Physikgenie Stephen Hawking. Der ein oder andere wird von euch davon schon was gehört haben. Jetzt werde ich euch den Mund und die Augen wässrig machen mit diesem Film. Es gibt einen jungen britischen Schauspieler, der heißt Eddie Redmayne, ist 32 Jahre alt, so ein richtig rothaariger Brite, bisher noch relativ unbekannt. Die ein oder andere von euch haben ihn vielleicht gesehen in der Musical-Verfilmung Les Miserables, der, und ich streiche das Wort, spielt nämlich hier nicht Stephen Hawking, sondern er wird zu Stephen Hawking, eine Leistung, die ich selten von einem Schauspieler gesehen habe. Eddie Redmayne spielt Stephen Hawking so von dessen 21. Lebensjahr bis er ungefähr Ende 50 ist, also wirklich eine lange Zeit dieser Biografie. Alles geht damit los, dass Stephen Hawking mit 21 Jahren feststellt, dass ihm sein Körper nicht mehr so gehorchen will, wie er das eigentlich sich vorstellt. Er sich untersuchen lässt und mit 21 Jahren die niederschmetternde Diagnose ALS bekommt. Er ist gerade junger Doktorand in Cambridge und gerade frisch verliebt und damit hat er jetzt zwei große Probleme, die es zu bewältigen gibt.
Wenn dir irgendwas an mir liegt, dann geh jetzt.
Ich kann nicht.
Ich hab noch 2 Jahre zu leben. Ich muss arbeiten.
Ich liebe dich.
Das ist ein Fehlschluss.
Ich will, dass wir zusammen sind, so lange wie es geht. Und selbst wenn das nicht lange ist, dann ist das nun mal so. Dann muss es reichen.
Du weißt nicht, was noch kommt. Das wird alles verändern.
Ab diesem Zeitpunkt hat Stephen Hawking Jane an seiner Seite, erst seine Freundin, später seine Frau und Mutter der gemeinsamen 3 Kinder. Und wir sehen ab jetzt, wie dieser Stephen Hawking mit der möglichen Prognose von gerade mal noch 2 Jahren zu leben, anfängt zu arbeiten wie ein Wahnsinniger, um nämlich seine Theorie zu verfolgen über die Entstehung des Weltalls. Er zieht seine Prüfungen durch, er wird Doktor der Physik und das ist nur kurze Zeit später und selbst da sieht man schon, wie weit die Krankheit fortgeschritten ist.
Und als nächstes der Beweis. Beweisen mit einer einzigen Gleichung, dass die Zeit einen Anfang hat. Die eine einfache, elegante Gleichung.
Zu diesem Zeitpunkt kann Stephen Hawking noch gerade so auf 2 Krücken laufen. Kurz danach kommt die Zeit, wo er im Rollstuhl sitzt und dann die Zeit, in der auch Stephen Hawking nicht mehr sprechen kann. Und selbst dafür findet der Mann eine Lösung.
Willkommen in der Zukunft.
Mein Name ist Stephen Hawking.
Er klingt wie ein Amerikaner.
Ist das ein Problem?
Es ist die Geschichte eines Mannes, der deutlich weniger Probleme zugelassen hat in seinem Leben, als es sein körperlicher Zustand eigentlich von ihm verlangt hätte. Stephen Hawking ist aktuell 72 Jahre alt, wird bald 73 und ist immer noch einer der klügsten Köpfe unserer Zeit heute. Diesen Film bitte angucken mit einem herausragenden Eddie Redmayne in dieser Rolle des Stephen Hawking, der diese Behinderung so intensiv trainiert hat darzustellen, dass es an keinem Punkt des Films irgendwie lächerlich oder fast schon wie eine Parodie aussieht, sondern der in diesem Film zu Stephen Hawking wird. Für mich einer der absolut besten Filme des Jahres und damit Eddie Redmayne für mich auch absolut einer der gewünschten Favoriten auf den nächsten Oscar als bester Hauptdarsteller. Damit ist die Sendung rum. 1 Stunde Film für heute vorbei. Unser Jahresrückblick 2014. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, mit mir nochmal ein bisschen durch die Zeit zurückzukriechen, durch dieses Jahr 2014, die Highlights und die Lowlights. Ich wünsche euch jetzt ein zauberhaftes Weihnachtsfest. Habt ein paar schöne, freie, meinetwegen auch besinnliche Tage oder lasst die Sau raus, ganz wie ihr wollt. Wenn euch langweilig wird, guckt euch ein paar coole Filme oder Serien an. Es gibt ja genug Auswahl. Und wir hören uns nächsten Dienstag, wenn das große Fressen vorbei ist. Bis dann, macht's gut, sagt Tom Westerholt. Ich bedanke mich für heute, für die mir entgegengebrachte Aufmerksamkeit. Und zwar von euch. Bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Die Radio Wissen. 1 Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.